This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for German, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'allemand, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de alemán, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Text A. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt einen Podcast über Homeoffice-Arbeit.
Arbeit vom Homeoffice aus hat in den letzten Jahren enorm zugenommen und ist neben der traditionellen Büroarbeit Teil unseres Berufslebens geworden. Meistens spricht man aber nur über die Vorteile von einem Homeoffice. Es gibt aber auch Nachteile und Risiken, und die soll man nicht außer Acht lassen. Heute geht es in unserem Podcast zu Lifestyles auch um die Nachteile von Homeoffice-Arbeit. Es hat sich gezeigt, dass man mehr Zeit im Homeoffice verbringt als an einem Arbeitsplatz außerhalb seiner Wohnung. Das heißt, dass Überstunden bzw. eine Mehrleistung selten oder nicht bezahlt werden. Dazu kommt noch die Vermischung von Beruf und Privatleben. Klare Grenzen verschwimmen, besonders dann, wenn man kleine Kinder hat und zusätzlich kein eigenes Arbeitszimmer oder keinen ungestörten Arbeitsplatz. Flexible Arbeitszeit und flexible Arbeitseinteilung klingen attraktiv. Aber im Homeoffice mangelt es oft an klaren Strukturen. Man muss sich die Aufgaben selber organisieren und die Zeit selber einteilen. Gemeinsame Mittagessen mit Kollegen und gemeinsame tägliche Teamsitzungen zum Beispiel fehlen. Das kann zu Stress und Isolation führen. Im Homeoffice kann also die Verbindung zum Team schwächer werden oder verloren gehen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen wird dadurch schwieriger. Die sozialen Kontakte mit den Mitarbeitern nehmen ab. Und auch das persönliche Networking wird erschwert oder es ist zumindest eingeschränkt. Im Gegensatz dazu gibt es in den Konferenzräumen der Firma bessere Möglichkeiten, eigene Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Und das führt dann oft automatisch zu weiteren Gesprächen. Man muss also vieles berücksichtigen, wenn man Büroarbeit mit Homeoffice-Arbeit vergleicht. Sicher ist aber, dass mobile Telearbeit, E-Mails und Telefon für die Arbeit zu Hause wie im Büro hilfreich und nicht mehr wegzudenken sind.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Arbeit vom Homeoffice aus hat in den letzten Jahren enorm zugenommen und ist neben der traditionellen Büroarbeit Teil unseres Berufslebens geworden. Meistens spricht man aber nur über die Vorteile von einem Homeoffice. Es gibt aber auch Nachteile und Risiken, und die soll man nicht außer Acht lassen. Heute geht es in unserem Podcast zu Lifestyles auch um die Nachteile von Homeoffice-Arbeit. Es hat sich gezeigt, dass man mehr Zeit im Homeoffice verbringt als an einem Arbeitsplatz außerhalb seiner Wohnung. Das heißt, dass Überstunden bzw. eine Mehrleistung selten oder nicht bezahlt werden. Dazu kommt noch die Vermischung von Beruf und Privatleben. Klare Grenzen verschwimmen, besonders dann, wenn man kleine Kinder hat und zusätzlich kein eigenes Arbeitszimmer oder keinen ungestörten Arbeitsplatz. Flexible Arbeitszeit und flexible Arbeitseinteilung klingen attraktiv. Aber im Homeoffice mangelt es oft an klaren Strukturen. Man muss sich die Aufgaben selber organisieren und die Zeit selber einteilen. Gemeinsame Mittagessen mit Kollegen und gemeinsame tägliche Teamsitzungen zum Beispiel fehlen. Das kann zu Stress und Isolation führen. Im Homeoffice kann also die Verbindung zum Team schwächer werden oder verloren gehen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen wird dadurch schwieriger. Die sozialen Kontakte mit den Mitarbeitern nehmen ab. Und auch das persönliche Networking wird erschwert. Oder es ist zumindest eingeschränkt. Im Gegensatz dazu gibt es in den Konferenzräumen der Firma bessere Möglichkeiten, eigene Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Und das führt dann oft automatisch zu weiteren Gesprächen. Man muss also vieles berücksichtigen, wenn man Büroarbeit mit Homeoffice-Arbeit vergleicht. Sicher ist aber, dass mobile Telearbeit, E-Mails und Telefon für die Arbeit zu Hause wie im Büro hilfreich und nicht mehr wegzudenken sind.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten 30 Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text B. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören eine Umweltsendung aus der Reihe Zu Gast bei Heidi Moser von Radio Schweiz.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu meiner Umweltsendung Zu Gast bei Heidi Moser. Unser heutiges Thema heißt Ernährung mit Verantwortung. Mein Gast ist Herr Walter Schätzli vom Verein für Ernährung.
Guten Tag, Frau Moser. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schätzli, jeder weiß, dass gute Ernährung ausgewogen sein soll. Wie aber ist Ernährung mit Verantwortung noch zu verstehen?
mit Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Das ist ein wichtiges Thema und betrifft uns alle. Man muss bei der Auswahl der Lebensmittel zum Beispiel beachten, wo die Lebensmittel hergestellt werden.
Da bin ich voll Ihrer Meinung. Das Herkunftsland ist ein wichtiger Punkt.
Regionale Lebensmittel spielen da eine ganz zentrale Rolle. Sie sind frisch und nahrhaft und haben kürzere Transportwege. Bei uns gibt es das ganze Jahr über anderes Obst und Gemüse. Dadurch wird die Ausgewogenheit sichergestellt.
Aber wir lieben doch Mangos und Kiwis.
Aber Früchte, die von weit her kommen, werden oft grün geerntet und dann bei uns nachgereift. Also nicht nur der Transport, auch die Lagerung braucht sehr viel Energie.
Ja, natürlich. Denn ob Flugzeug oder Schiff, der Energieverbrauch ist enorm und geht auf Kosten der Umwelt. Aber bevor wir weiter darüber sprechen, machen wir eine kurze Werbepause. So, hier sind wir wieder. Herr Schätzli, wie kann man feststellen, woher die Nahrungsmittel kommen?
Jeder hat das Recht, das zu wissen. Daher gibt es auf jedem Produkt Informationen zu den Bestandteilen und woher sie kommen. Restaurants müssen auf ihren Menükarten diese Informationen weitergeben, zum Beispiel zur Herkunft der verwendeten Nahrungsmittel.
Ja, besonders am Anfang war das nicht so einfach. Aber jetzt wissen wir sogar, wo das Fleisch produziert wird.
Genau. In der Schweiz zum Beispiel gibt es eines der strengsten Tierschutzgesetze. Unternehmen, die noch mehr tun, als das Gesetz vorschreibt, können die Produkte mit einem besonderen Label auszeichnen.
Und wie bekommen Sie den Label?
Also, es könnte sein, dass Sie eine besonders tierfreundliche Stallhaltung haben. Oder, dass Sie einen weiten Auslauf haben. Das heißt, mehr Bewegungsfreiheit für die Tiere.
Wer also solche Produkte kauft, lebt nicht nur gesund, sondern hilft auch der heimischen Landwirtschaft?
Das ist richtig. Wer will, kann diese Infos nochmals in meinem Blog nachlesen.
Herr Schätzli, herzlichen Dank.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu meiner Umweltsendung zu Gast bei Heidi Moser. Unser heutiges Thema heißt Ernährung mit Verantwortung. Mein Gast ist Herr Walter Schätzli vom Verein für Ernährung.
Guten Tag, Frau Moser. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schätzli, jeder weiß, dass gute Ernährung ausgewogen sein soll. Wie aber ist Ernährung mit Verantwortung noch zu verstehen?
Mit Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Das ist ein wichtiges Thema und betrifft uns alle. Man muss bei der Auswahl der Lebensmittel zum Beispiel beachten, wo die Lebensmittel hergestellt werden.
Da bin ich voll Ihrer Meinung. Das Herkunftsland ist ein wichtiger Punkt.
Regionale Lebensmittel spielen da eine ganz zentrale Rolle. Sie sind frisch und nahrhaft und haben kürzere Transportwege. Bei uns gibt es das ganze Jahr über anderes Obst und Gemüse. Dadurch wird die Ausgewogenheit sichergestellt.
Aber wir lieben doch Mangos und Kiwis.
Aber Früchte, die von weit her kommen, werden oft grün geerntet und dann bei uns nachgereift. Also nicht nur der Transport, auch die Lagerung braucht sehr viel Energie.
Ja, natürlich. Denn ob Flugzeug oder Schiff, der Energieverbrauch ist enorm und geht auf Kosten der Umwelt. Aber bevor wir weiter darüber sprechen, machen wir eine kurze Werbepause. So, hier sind wir wieder. Herr Schätzli, wie kann man feststellen, woher die Nahrungsmittel kommen?
Jeder hat das Recht, das zu wissen. Daher gibt es auf jedem Produkt Informationen zu den Bestandteilen und woher sie kommen. Restaurants müssen auf ihren Menükarten diese Informationen weitergeben, zum Beispiel zur Herkunft der verwendeten Nahrungsmittel.
Ja, besonders am Anfang war das nicht so einfach. Aber jetzt wissen wir sogar, wo das Fleisch produziert wird.
Genau. In der Schweiz zum Beispiel gibt es eines der strengsten Tierschutzgesetze. Unternehmen, die noch mehr tun, als das Gesetz vorschreibt, können die Produkte mit einem besonderen Label auszeichnen.
Und wie bekommen Sie den Label?
Also, es könnte sein, dass Sie eine besonders tierfreundliche Stallhaltung haben. Oder, dass Sie einen weiten Auslauf haben. Das heißt, mehr Bewegungsfreiheit für die Tiere.
Wer also solche Produkte kauft, lebt nicht nur gesund, sondern hilft auch der heimischen Landwirtschaft?
Das ist richtig. Wer will, kann diese Infos nochmals in meinem Blog nachlesen.
Herr Schätzli, herzlichen Dank.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten 30 Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text C. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören, wie Doris und ihre Eltern über den berühmtesten Teddybären der Welt sprechen.
Hallo ihr beiden, ich habe eine tolle Nachricht. Hier riecht es aber gut aus der Küche.
Guten Abend, Doris. Was ist geschehen?
Hallo Schatz, na, wie ist es gegangen?
Ganz toll. Ich habe ein sehr gut dafür bekommen. Danke, Mama.
Also, was ist los? Darf ich das auch wissen?
Doris hat ein Thema für eine Präsentation gesucht und ich habe in der Zeitung gelesen, dass dieses Jahr der 175. Geburtstag von Margarete Steiff ist. Die ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Da habe ich Doris vorgeschlagen, einmal zu recherchieren.
Aha, verstehe. Also deshalb der Teddybär, den Doris dabei hat.
Tja, der Teddy war natürlich mit in der Schule. Das war mein Maskottchen. Naja, eigentlich war er die Hauptattraktion. Jeder kennt doch Teddybären. Aber wenige kennen die Entstehungsgeschichte der Firma.
Und ich nehme an, wir erfahren die jetzt. Aber zuerst gratuliere ich dir.
Die ganze Präsentation ist vielleicht etwas zu lang. Aber ein Kurzbericht vor dem Abendessen geht noch.
Also, Margarete Steiff wurde 1847 in einer deutschen Kleinstadt geboren. Mit 18 Monaten bekam sie aber eine Art Polio und sie konnte von da weg nicht mehr gehen. Die Eltern wollten sie zu Hause unterrichten lassen. Aber das wollte die kleine Margarete gar nicht. Sie setzte sich durch und wurde jeden Tag zu den anderen Kindern in die Schule gebracht. Sie hat einfach nicht aufgegeben. Bald zeigte sich ihr Nähtalent und sie entwarf und nähte zum Spaß einen kleinen Elefanten. Mit einigem Erfolg. Später wurde daraus eine kleine Firma.
Moment, wartet kurz. Ich sehe nur schnell in der Küche nach. Ja, alles in Ordnung. Wir können bald essen. Also, Doris, die Familie hat Margarete unterstützt?
Ja, alle haben mitgeholfen. Aber besonders ihr Neffe Richard. Er hat die Firma geführt und auch selber Stofftiere entworfen.
Und wie kam es zum Bären?
Nun ja, so um 1902 entwarf Richard einen Bären und nahm ihn auf eine Verkaufsausstellung mit. Aber niemand war daran interessiert. Absolut niemand. Plötzlich, am letzten Tag, kam ein amerikanischer Händler. Der bestellte einige tausend Stück für die USA. Dort fanden sie bald in den großen Kaufhäusern reißend Absatz. Es gibt mehrere Versionen von der Geschichte, wie der Bär zu seinem Namen kam. Aber in jedem Fall wurde er zum Verkaufsschlager.
Und was hat deine Klasse zum Bären gesagt?
Zuerst waren sie amüsiert. Aber jetzt ist der Teddy das Klassenmaskottchen. Und ich wette, die durchsuchen alle ihre alten Spielsachen, ob da nicht ein Stofftier mit einem Knopf im Ohr ist. Das ist ja das steife Markenzeichen.
Das ist wirklich eine gute Geschichte.
Also, kommt jetzt bitte zum Abendessen.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Hallo, ihr beiden. Ich habe eine tolle Nachricht. Hier riecht es aber gut aus der Küche.
Guten Abend, Doris. Was ist geschehen?
Hallo, Schatz. Na, wie ist es gegangen?
Ganz toll. Ich habe ein sehr gut dafür bekommen. Danke, Mama.
Also, was ist los? Darf ich das auch wissen?
Doris hat ein Thema für eine Präsentation gesucht und ich habe in der Zeitung gelesen, dass dieses Jahr der 175. Geburtstag von Margarete Steiff ist. Die ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Da habe ich Doris vorgeschlagen, einmal zu recherchieren.
Aha, verstehe. Also deshalb der Teddybär, den Doris dabei hat.
Tja, der Teddy war natürlich mit in der Schule. Das war mein Maskottchen. Naja, eigentlich war er die Hauptattraktion. Jeder kennt doch Teddybären. Aber wenige kennen die Entstehungsgeschichte der Firma.
Und ich nehme an, wir erfahren die jetzt. Aber zuerst gratuliere ich dir.
Die ganze Präsentation ist vielleicht etwas zu lang. Aber ein Kurzbericht vor dem Abendessen geht noch.
Also, Margarete Steiff wurde 1847 in einer deutschen Kleinstadt geboren. Mit 18 Monaten bekam sie aber eine Art Polio und sie konnte von da weg nicht mehr gehen. Die Eltern wollten sie zu Hause unterrichten lassen. Aber das wollte die kleine Margarete gar nicht. Sie setzte sich durch und wurde jeden Tag zu den anderen Kindern in die Schule gebracht. Sie hat einfach nicht aufgegeben. Bald zeigte sich ihr Nähtalent und sie entwarf und nähte zum Spaß einen kleinen Elefanten. Mit einigem Erfolg. Später wurde daraus eine kleine Firma.
Moment, wartet kurz. Ich sehe nur schnell in der Küche nach. Ja, alles in Ordnung. Wir können bald essen. Also, Doris, die Familie hat Margarete unterstützt?
Ja, alle haben mitgeholfen. Aber besonders ihr Neffe Richard. Er hat die Firma geführt und auch selber Stofftiere entworfen.
Und wie kam es zum Bären?
Nun ja, so um 1902 entwarf Richard einen Bären und nahm ihn auf eine Verkaufsausstellung mit. Aber niemand war daran interessiert. Absolut niemand. Plötzlich, am letzten Tag, kam ein amerikanischer Händler. Der bestellte einige tausend Stück für die USA. Dort fanden sie bald in den großen Kaufhäusern reißend Absatz. Es gibt mehrere Versionen von der Geschichte, wie der Bär zu seinem Namen kam. Aber in jedem Fall wurde er zum Verkaufsschlager.
Und was hat deine Klasse zum Bären gesagt?
Zuerst waren sie amüsiert. Aber jetzt ist der Teddy das Klassenmaskottchen. Und ich wette, die durchsuchen alle ihre alten Spielsachen, ob da nicht ein Stofftier mit einem Knopf im Ohr ist. Das ist ja das steife Markenzeichen.
Das ist wirklich eine gute Geschichte.
Also, kommt jetzt bitte zum Abendessen.
Sie haben jetzt die übrige Zeit, um die Fragen zu beantworten.